Deutschlandfunk Interview.
Wer bei Twitter unterwegs ist, der kann viele Fotos, viele Videos sehen, die aus dem Krieg in der Ukraine stammen oder stammen sollen. Es gibt eine Flut von Eindrücken. Und aus dieser Flut einige Schwerpunkte über den Verlauf dieses Krieges zu destillieren, das will ich jetzt versuchen mit Franz-Stefan Gadi, Militärstrategie-Experte, forscht am Institute for International Strategic Studies in London, jetzt zugeschaltet am Telefon aus Wien. Guten Morgen nach Österreich.
Guten Morgen nach Deutschland.
Wir hören in der Nacht von Satellitenbildern, ein Konvoi soll sich gebildet haben, Dutzende Kilometer lang russischer Armee vor den Toren Kiews. Wie sollten wir diesen Konvoi einschätzen?
Nun, das sind Elemente, die letztendlich wahrscheinlich für den Sturm auf Kiew vorgesehen sind. Das Faktum, dass sie dort entlang dieser langen Straße oder dieser Konvoi so eng zusammen platziert ist, deutet darauf hin, dass sie entweder unter dem Schutz von russischer Flugabwehr stehen, beziehungsweise dass die ukrainischen Streitkräfte, die Luftwaffe der Ukraine speziell, hier nicht eingreifen kann, weil sonst würde das natürlich schon ein sehr gutes Ziel bieten für ukrainische Angriffe.
Wann rechnen Sie damit, dass sich dieser Konvoi in Bewegung setzt?
Das hängt jetzt wirklich davon ab, wie sehr der Widerstand der ukrainischen Streitkräfte im Norden jetzt noch, wie lange er noch standhält gegenüber diesem russischen Angriff. Ich glaube, was wir heute sehen werden und auch schon gesehen haben in den letzten Stunden und auch über Nacht ist, dass die russischen Streitkräfte umgruppieren. Sie bekommen Nachschub und ich glaube, erstmalig in diesem Konflikt werden wir jetzt wirklich die russische Militärdoktrin oder russische Taktiken, wie wir sie eigentlich erwartet hätten in den ersten Tagen des Konfliktes sehen. Das heißt also, es wird den sogenannten Kampf der verbundenen Waffen geben. Die russischen Streitkräfte werden stärker auf Artillerie setzen. Sie werden wahrscheinlich härter vorgehen. Sie werden wahrscheinlich mehr flächendeckende Bombardements durchführen. Das sind alles keine guten Nachrichten für die ukrainischen Streitkräfte, aber vor allem auch nicht für die Zivilbevölkerung. Und ich würde jedem aber auch raten, nicht zu sehr in einen Zweckoptimismus hier zu verfallen. Dies ist erst der Anfang des Krieges und im Moment halten sich die ukrainischen Streitkräfte noch, aber letztendlich qualitativ und quantitativ sind die russischen Streitkräfte den ukrainischen dennoch überlegen.
Diese veränderte Taktik, von der Sie nun gerade sprachen, ist das diese Taktik, die wir nun auch gestern schon aus Kharkiv zum Beispiel gesehen haben, dort schwerer Beschuss, auch tote und getötete Zivilisten?
Ja, genau. Die russischen Streitkräfte, vor allem die Landstreitkräfte der russischen Föderation, fokussieren hauptsächlich oder kämpfen hauptsächlich mit ihrer Artillerie. Das heißt also, sie setzen sehr stark auf Feuerkraft und schicken danach ihre mechanisierten, ihre gepanzerten Verbände, ihre Panzergrenadiere ins Gefecht. Das heißt also, dies gilt der Auflockerung quasi der gegnerischen Linie und dann wird erst angegriffen. Und das können wir natürlich verstärkt jetzt in den nächsten Tagen sehen. Was ich gemeint habe mit dem Kampf der verbundenen Waffen ist einfach, dass die Operationen wahrscheinlich effektiver in Zukunft auch koordiniert werden werden. Es waren ja wirklich sehr viele taktische Fehler, die Russen hier begangen haben in den letzten Tagen. Zum Beispiel nur ein kleines Beispiel, vielleicht diese berühmten Drohnen oder diese Bilder, die man auch auf den sozialen Medien sieht von Drohnenangriffen. Die Russen haben adäquate Flugabwehr gegen diese Systeme. Sie haben sie nur nicht eingesetzt, weil eben viele dieser russischen Truppen außerhalb von Flugabwehrblasen sozusagen operiert haben. Und das ganze Konzept der ersten Tage ist für die Russen einfach nicht aufgegangen. Die große Frage ist jetzt, sind die russischen Streitkräfte eine Organisation, die sich schnell adaptieren kann? Die Vergangenheit hat gezeigt, ob es jetzt der Tschetschenienkrieg ist, aber auch wirklich zurück bis zum Zweiten Weltkrieg noch in der Sowjetunion, dass die russischen Streitkräfte normalerweise relativ schnell reagieren können auf taktische Fehler und sich schnell adaptieren können. Also das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch sehen, eine Adaption der russischen Kampfweise.
Ich habe einige Landkarten mir angeschaut, auf denen die Frontverläufe dargestellt wurden. Mir ist aufgefallen, Herr Gadi, dass im Osten der Ukraine, östlich von Kiew, dass sich ein russischer Keil aus Richtung Norden Richtung Süden schiebt und auch ein zweiter Keil aus Richtung Süden kommend Richtung Norden schiebt. Kann es sein oder besteht die Gefahr, dass ein größerer Teil der ukrainischen Armee eingekesselt wird?
Ja, das ist die operative Absicht der russischen Streitkräfte, also das war sie auch bereits vom ersten Tag an. Das heißt also, die Einkesselung zur Schlagung der ukrainischen Streitkräfte, wenn möglich im offenen Feld sozusagen, also nicht im urbanen Gelände, gefolgt eben von einem schnellen Einmarsch halt in einige der größeren Städte und vor allem in Kiew, um quasi die Hauptstadt zu besetzen und die politische Führung dort gefangen zu nehmen oder auszuschalten. Also ja, Sie haben recht. Ich glaube, letztendlich geht es noch immer den russischen Streitkräften darum, eben die ukrainischen so schnell wie möglich zu zerschlagen in großen Zangenbewegungen, und alle Stoßrichtungen deuten auch darauf hin.
Die Waffenlieferungen, von denen viel die Rede ist, was können die jetzt noch nützen?
Naja, ich glaube, diese Idee, dass wir den ukrainischen Streitkräften Kampfflugzeuge jetzt schnell schicken, halte ich für völlig absurd und entbehrt jeder militärischen Logik, meiner Meinung nach zumindest. Das sind vielleicht symbolische Gestiken. Was die ukrainischen Streitkräfte jetzt brauchen, sind vor allem jegliche Systeme, die quasi von Mann oder von Frau getragen werden kann. Das heißt also Javelin, Anti-Tank, also Panzerabwehr, Lenkwaffen zum Beispiel. Das heißt Flugabwehrraketen, die getragen werden können, Panzerminen, Munition natürlich, etwaiger anderer Nachschub, alles Sachen, die leicht geliefert werden können und schnell auch von Leuten, also dass die Handhabung schnell von Leuten gelernt werden kann. Größere Systeme jetzt dann noch in diesen Kampf zu werfen, halte ich einfach für sinnlos, weil wir immer mehr wahrscheinlich diesen Kampf im urbanen Raum jetzt in den Städten auch sehen werden, wo die Ukrainer sich wahrscheinlich zäh verteidigen werden. Und ich möchte noch einmal unterstreichen, was das wirklich bedeuten wird für die zivile Bevölkerung hier. Das ist absolut, absolut schrecklich. Und das ist etwas eben, was wir wahrscheinlich aber nicht vermeiden können, solange es keine politische oder diplomatische Lösung zu diesem Konflikt geben wird.
Es gibt außerdem Kämpfe in Gegenden, in denen auch ukrainische Atomkraftwerke stehen. Ich spreche jetzt nicht von der Atomkraftwerksruine in Tschernobyl, sondern von anderen. Besteht die Gefahr, dass darauf nicht geachtet wird, dass am Ende vielleicht diese AKWs auch noch in Mitleidenschaft gezogen werden?
Ich glaube schon, dass bewusst beide Seiten versuchen werden, diese Ziele nicht anzugreifen. Nur Sie müssen verstehen, die russischen Streitkräfte und auch die ukrainischen verfügen im Gegensatz zu westlichen Streitkräften nicht über die Art von Präzisionsmunition, beziehungsweise nicht Präzisionsmunition in großer Anzahl. Und je länger dieser Konflikt dauern wird, desto mehr wird diese Anzahl an limitierten Präzisionsmunitionssachen ersetzt werden durch herkömmliche Bomben und Systeme. Das heißt also, dass wir dann schon mehr flächendeckende Bombardements sehen können. Und da steigt natürlich die Chance auch, dass das Kollateralschaden hier entsteht. Ja.
Eine Nachfrage, wir haben noch eine gute halbe Minute. Sie haben mehrfach getwittert, dass die russische Armee ganz bewusst jetzt erst einmal nicht darauf gesetzt hat, Städte einzunehmen. Ich habe Sie aber so verstanden, das wird kommen.
Mit großer Wahrscheinlichkeit. Ja, in der ersten Phase geht es eben, wie gesagt, hauptsächlich darum, die ukrainischen Streitkräfte im Felde zu umzingeln und quasi zu zerschlagen. Und jetzt, da werden sie wahrscheinlich versuchen, nach und nach in Städte zu gehen. Wahrscheinlich nicht in alle Städte, aber ich nehme mit großer Sicherheit an, dass sie versuchen werden, eben Kiew zu nehmen, beziehungsweise den Druck auf Kiew so zu erhöhen, vielleicht um eine diplomatische und politische Lösung zu forcieren.
Der Militärstrategieanalyst Franz Stefan Gadi heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Danke für Ihre Analysen, Herr Gadi.
Danke.